Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Seit Dienstag ist es soweit. Die Corona-App ist da, genauer gesagt, ganz korrekt, die Corona-Warn-App, so der offizielle Name. Eine App, die man sich auf dem Smartphone installieren kann und die dafür sorgen soll, dass automatisch verfolgt werden kann, mit wem man Kontakt hatte und dass man gewarnt wird, falls einer dieser Kontakte positiv auf den Covid-19-Virus getestet wurde.
Ja, und über die Funktionalität und das Für und Wider der App wurde in den vergangenen Wochen ja viel gesprochen und diskutiert, auch hier in Breitband. Heute wollen wir uns nochmal damit beschäftigen, aber vor allem aus der Perspektive, wie über die App gesprochen wurde. Dazu hast du, Markus, ja mit verschiedenen Menschen gesprochen, die alle aus einer Ecke kommen, die ja eigentlich eher kritisch sind.
Bei diesem Thema staatliche IT-Projekte, und da kann man ja mit Fug und Recht sagen, da ist diesmal irgendetwas anders gelaufen, weil wenn man sich in der Vergangenheit das anschaut, wenn es eben um solche Projekte ging, war der Aufschrei immer groß. Also ich sag mal, Wahlcomputer, Staatstrojaner, elektronisches Anwaltspostfach, um nur mal so ein paar Sachen zu nennen. Da ging es immer heiß her, die Gräben waren tief, die Positionen unüberwindlich und man hatte so das Gefühl, da geht es Netzaktivisten gegen Staat und Wirtschaft.
Ja, und mir ist aufgefallen jetzt in den Tagen, in dieser Woche, dass sich irgendwie alle einig zu sein scheinen, oder? Ich meine, selbst der Chaos Computer Club hat nicht so richtig was zu meckern.
Ich bin jetzt hier in der Situation, bei einer Veröffentlichung von SAP, Deutscher Telekom und Bundesregierung keine nennenswerten Mängel beklagen zu können. Das ist auch für mich jetzt schwierig.
Sagte Linus Neumann dem ARD-Hauptstadtstudio in einem Social-Media-Clip mit einem Augenzwinkern. Das ist natürlich ganz charmant, aber man kann sich schon fragen, der CCC gibt keine eindeutige Empfehlung für die App ab. Es ist eher ein, wir haben momentan nichts auszusetzen, dabei sind doch viele Forderungen erfüllt. Der Quellcode ist einsehbar, es gibt keine zentrale Instanz, die alle Daten sammelt. Warum denn dann kein eindeutiges dafür?
Ich finde das auch oder fand das auch nicht so ganz intuitiv, aber es ist eben einfacher zu zeigen, wo ein Fehler liegt, als nachzuweisen, dass etwas ganz sicher immer funktioniert. Ich habe noch mal mit Dirk Englen gesprochen, auch er einer der Pressesprecher des CCC, der mir erklärt hat, dass sich die HackerInnen des Clubs durchaus als ErklärerInnen und mahnende Stimmen sehen, die auch mal zeigen, wenn wirklich etwas kaputt ist, aber eben nicht als allgemeine Prüfinstanz, und hat mir das an einer schönen Analogie verdeutlicht.
Der Vergleich ist zu sagen, als gesellschaftliche Organisation, es wäre schön, wenn es einen TÜV gäbe, der sich alle Autos, die auf der Straße fahren, angucken. Was dann nicht heißt, dass man im Zweifel als Organisation, die das fordert, sich jedes einzelne Auto draußen angucken möchte, sondern das sollen dann genau die handwerklich Begabten, nämlich die, die beim TÜV als Ingenieure arbeiten, die sollen das dann tun und implementieren und die sollen mit dem Kopf nicken oder mit dem Kopf schütteln.
Und das ist nicht nur ein sehr schönes Bild, wie ich fand, gewesen, sondern diese Analogie passt dieses Mal wirklich extra gut, denn der Code der Corona-App, der wurde tatsächlich von einem TÜV-Unternehmen geprüft. Genauer gesagt von TÜV IT, von TÜV Nord, also eine Tochterfirma, könnte man sagen. Der hat sich die App und die Schnittstellen angeschaut, das wurde schon gemeldet und auch für gut befunden. Aber weil wir jetzt hier darüber sprechen, wie so zu dieser App kommuniziert wird, habe ich am Telefon vom TÜV-IT-Geschäftsführer Dirk Kretschmer wissen wollen, was er jetzt davon hält, dass eben AktivistInnen wie die vom CCC zwar immer Fehler aufzeigen, aber quasi kein Siegel vergeben wollen. Und er sieht das aber ganz, ganz ähnlich wie Dirk Engling.
Wenn ich also nur Einzelthemen hinterfrage, kann ich ja eigentlich auch kein gesamtes Bild abgeben. Das ist das Thema, deswegen wahrscheinlich auch andere Organisationen dann halt auch nicht in der Lage sind, eine Empfehlung zu geben oder es eben auch nicht wollen. Aber sie können ja immer wieder dann überführt werden, dass bestimmte Sachen nicht angeschaut werden sind, was bei uns eben nicht der Fall ist.
Also man muss ja sagen, Markus, eine technische, öffentliche Diskussion über die Corona-Warn-App ist ja nur deshalb möglich, weil der Quellcode offengelegt wurde. Und das ist ja eine Forderung, die NetzaktivistInnen schon lange haben, dass bei kritischen Infrastrukturen oder bei von der öffentlichen Hand finanzierten Projekten der Programmiercode einsehbar sein muss. Wie fand denn das der Experte vom TÜV nun?
Also es war tatsächlich so ein bisschen ungewohnt für ihn. Open Source ist gar nicht unbekannt, aber normalerweise hat man wohl als Prüfinstitution Zugriff auf diesen Programmiercode, bevor er dann sozusagen für alle veröffentlicht wird. Und das war hier anders. Hier wurde sehr schnell der Öffentlichkeit alles zugänglich gemacht. Und der ersten Antwort von TÜV-IT-Geschäftsführer Kretschmer hörte man auch so diese Ungewohnheit der Situation dann auch sehr deutlich an.
Letztendlich hat es keine Störung in dem Sinne gegeben. Es gab dann keinen, der irgendwie schneller war als wir. Wir haben doch letztendlich einen guten Vorlauf weiterhin bis zum Ende hin behalten.
Und da bin ich wirklich hellhörig geworden, habe mich so gefragt, also wäre das denn schlimm gewesen für Sie als Institution, wenn jetzt jemand anders da irgendwie schneller wäre, nimmt er denen dann irgendwas weg? Und das habe ich Ihnen dann auch gefragt.
Ich gebe zu, das hatte ich am Anfang so gesehen. Ich sehe es jetzt anders. Weil letztendlich ist es ja eigentlich nur positiv, wie eine Art Unterstützung ist. Man ist eigentlich Teil dieser Community, versucht an dem Code abzuarbeiten und dort Schwachstellen zu finden. Und die Veröffentlichung dieser Schwachstellen führte dann dazu, dass wir zum Beispiel auf bestimmte Sachen nur noch retesten müssen. Ist das wirklich so, was da andere gefunden haben und das bestätigen können oder nicht, bevor wir selber drauf kommen müssen?
Und mal abgesehen vom technischen Verlauf hier, finde ich das total spannend, dass eben auf dieser technischen Ebene da scheinbar ein Umdenken stattfindet, dass also sowohl Politik als auch Wirtschaftsbetriebe zum ersten Mal in einer großen Variante die Vorteile von Open Source für sich entdecken, weil diese Transparenz, die der Quellcode hat, die bringt ja nicht nur diese technische Offenheit, sondern kann dann wiederum auch für Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen, weil so viel nachvollziehbarer ist. Also ja, da kann man irgendwie reingucken, da wird im Code nicht irgendwie verborgene Sachen gemacht. Und ich habe noch mit jemand anders gesprochen, genau wegen diesem einen Punkt, dessen Beruf es quasi auch ist, könnte man so ein bisschen lächelnd sagen, skeptisch bei staatlichen IT-Projekten zu sein. Markus Beckedahl, nämlich von Netzpolitik.org, auch er sozusagen oft zu diesen Themen schon interviewt. Und auch für ihn hat diese Transparenz durch Open Source etwas ganz, ganz Besonderes.
Letztendlich habe ich bisher noch keine Debatte über ein IT-Großprojekt in Deutschland erlebt, wo so viele Menschen angehört worden sind und wo selbst irgendwie einzelne Bürgerinnen und Bürger zugehört worden sind, die auf GitHub, auf der Open-Source-Plattform, den Source-Code und einzelne Funktionalitäten kommentiert haben. Das kann eine Blaupause für weitere Prozesse sein.
Klingt irgendwie super, klingt irgendwie zu super, dass man eigentlich fast schon so ein bisschen skeptischer, misstrauisch werden möchte. Zunächst haben wir über die technischen Aspekte gesprochen und wie die Entscheidung, den Programmcode öffentlich einsehbar zu machen, die Diskussion um die Corona-Warn-App verändert hat. Was ich mich aber frage, es gibt immer noch viele Kritikpunkte zur App. Die generelle Stimmung scheint jedoch sehr positiv zu sein, so als wäre jeder zu Wort gekommen und deswegen können jetzt alle mit dem Ergebnis leben, auch wenn es an manchen Stellen ein Kompromiss ist. Ist das deiner Meinung nach so? Sind alle, konnten sich alle einbringen?
Ich habe mich versucht, mal umzuhören bei allen, die sich eingebracht haben und da stellt sich tatsächlich heraus, nicht alle, die an dieser Diskussion beteiligt waren, hatten auch wirklich das Gefühl, dass es gleich gut mit dem sich Gehör verschaffen geklappt hat.
Das Problem an der Debatte rund um die rechtlichen Fragen ist, dass die zunehmend komplizierter sind und dass Fragen wie technische Einzelheiten vielleicht noch nachvollziehbar in der Debatte geführt werden konnten. Wenn wir aber so rechtliche Feinheiten betreffen, hatte ich das Gefühl, da haben wir schlicht als Juristen ein bisschen die Zuhörerschaft verloren. Deswegen ist der Teil einfach, weil er nicht so leicht verdaulich ist, nicht ganz so präzise in der Debatte gehört worden.
Das ist Malte Engeler, Jurist von Beruf, Richter am Verwaltungsgericht, in der Diskussion aber als Teil der Zivilgesellschaft unterwegs. Er ist Mitglied bei den Grünen und bei der Neuen Richtervereinigung und vor allen Dingen Teil einer Gruppe von Menschen, die gefordert hatten, dass die Corona-Warn-App einen eigenen gesetzlichen Rahmen erhält.
Ich erinnere mich, ja, genau. Wir hatten Malte Engeler hier Anfang Mai zu Gast bei Breitband und da hat er uns auch erklärt, dass das Gesetz vor allem dazu dienen sollte, der App klare Beschränkungen aufzulegen und dass explizit geregelt wird, wie lange Daten vorgehalten werden, dass die Nutzung freiwillig bleibt und vor allem, wie lange die App überhaupt benutzt wird. Daraus ist ja gar nichts geworden. Aber liegt es wirklich daran, dass kein Gehör gefunden wurde oder ist das einfach das Ergebnis einer demokratischen Diskussion?
Es ist irgendwo dazwischen. Also kein Gehör trifft auf jeden Fall nicht zu, weil also nicht nur wir haben ja darüber berichtet, über den Vorschlag wurde damals ganz öffentlichkeitswirksam diskutiert, aber eben von den Medien, also Malte Engler ist gerade ein gefragter Interviewpartner, auch im Bundestag ist das diskutiert worden, aber da eben nur von einzelnen Vertretern der Opposition. Die Große Koalition hat dem Vorschlag, ein eigenes Gesetz zu machen, geschweige denn über den Inhalt eines solchen Gesetzes ganz konkret zu reden, eine ganz klare Absage erteilt. Und das wirkt dann interessanterweise im Gegensatz zur Technik hier wieder wie so eine ganz klassische netzpolitische Diskussion. Expertinnen und Aktivistinnen mit hörenswerten Argumenten, die aber nicht berücksichtigt werden, weil die Materie scheinbar irgendwie zu kompliziert ist oder keine Einsicht herrscht, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss oder vielleicht sogar will.
Das ist interessant, bis zum Gesetz reichte der Konsens also offenbar nicht, nur was die Entwicklung der App betrifft. Aber kann man denn sagen, dass es wirklich ein Nachteil ist, wenn man jetzt kein Gesetz hat? Kann es wirklich Schaden anrichten?
Also tatsächlich geht es ganz konkret schon zur Sache, sagt Malte Engler. Und das betrifft einen Kern des Vorschlags, der etwas regeln sollte, wo auch die Bundesregierung eigentlich immer gesagt hat, dass ihr das sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Freiwilligkeit.
Also ich sehe aktuell in der Debatte sehr viele Stimmen, die berichten, dass zum Beispiel Anwälte Anfragen in der Beratung bekommen, wie man das umsetzen kann. Es gibt erst Unternehmen, die das auch öffentlich gemacht haben, dass sie verlangt haben oder voraussetzen, dass ihre Arbeitnehmenden die App installieren. Also ich halte die Debatte für aktuell sehr relevant und ich glaube, diese Probleme werden in den nächsten Wochen an vielen Stellen hochpoppen.
Und da geht es ja um zwei Sachen, wenn man sagt, die Benutzung der App soll freiwillig sein. Das kann ja über zwei Arten von Zwang laufen, also jetzt mal abgesehen vom sozialen Druck im Familienkreis vielleicht, die juristisch also von Interesse sind. Das eine ist Unternehmen oder Dienstleister, die ihre Leistungen an die Benutzung der App knüpfen, also ein Fitnessstudio oder TaxifahrerInnen, die sagen, du kommst ohne App hier nicht rein. Und das andere sind eben Arbeitgeber, die das auf Arbeitsgeräten betreiben oder von ihren Angestellten verlangen. Und Malte Engler hat mir ganz klar erklärt, als ich nachgefragt habe, juristisch undenkbar ist eine Ausübung dieses Zwangs momentan nicht. Es gibt eben kein Gesetz, das davor schützt.
Es ist eben auf keinen Fall so, dass es kategorisch auszuschließen ist. Das heißt, in einem gewissen Rahmen wäre es aktuell rechtlich durchaus zulässig, irgendeinen Zugang zu irgendwelchen Diensten an die Nutzung der App zu knüpfen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es meiner Ansicht nach auch nicht kategorisch auszuschließen. Aus diesem Grund gibt es aktuell ja unter anderem auch von den Grünen klare Entwürfe für ein Gesetz, das gerade den Bereich des Arbeitsrechts regeln würde.
Und das ist sozusagen ab aller Euphorie eben ein Fall, wo ganz klar noch Nachholbedarf besteht, zumindest nach Meinung der Kritiker. Und das ist aber nicht der einzige. Es ist keineswegs eben so, dass mit App alles prima ist. Es gibt einen schönen Überblick. Ich empfehle den Artikel Handreichung, was an und rund um die Corona-Warn-App zu kritisieren ist, des Journalisten und Algorithm-Watch-Mitgründers Lorenz Matzert. In dem wird aufgezählt, welche Punkte noch offen sind. Derzeit wird über die Kosten ganz viel diskutiert. Das Ganze kostet wohl über 60 Millionen Euro. Ist das zu viel? Und über die Benutzbarkeit wird auch gestritten und die Fehlerquote und dass es eigentlich kein Konzept gibt, wie man den Erfolg der App misst. So ganz klar ist ja gar nicht, was sie im Endeffekt bringt. Also das alles ist eigentlich noch zu besprechen, trotz dieser Euphorie. Die Chancen sind nicht schlecht, dass diese App gut ist und hilft, aber wie gut, das ist zum Beispiel auch noch völlig offen.
Und diese Handreichung haben wir auch auf unserer Website verlinkt. Nur kleiner Hinweis, aber Markus, lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. Allen Kritiken zum Trotz gibt es ja dennoch das Gefühl, die Corona-Expertinnen wollten so eine App, die Technik-Expertinnen haben dafür gesorgt, dass die ganz gut gelungen ist. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Oder muss man sich Sorgen machen zum Beispiel über die langfristigen Folgen? Also eine Befürchtung, die im Umlauf ist, lautet ja, dass die App möglicherweise noch für andere Sachen benutzt werden könnte oder dass es Begehrlichkeiten geben könnte, die anfallenden Daten doch für etwas anderes zu nutzen. Siehst du da eine Gefahr?
Also es gibt, ich will das noch, diese Zukunftsvision in zwei Schritte teilen. Das eine ist ganz konkret, kann diese App jetzt irgendwie missbraucht werden? Da sind sich alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, eher einig. Es gibt geringe Chancen, weil der Quellcode liegt eben offen. Da schauen gerade viel zu viele Augen drauf. Es ist auch der Regierung ja sehr, sehr wichtig, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Software nicht verloren geht. Deswegen ist konkret da wahrscheinlich keine Gefahr. Aber, dass jetzt ein staatliches IT-Projekt so gut gelaufen ist, das könnte dem, wir haben auch schon in der Sendung drüber gesprochen, Solutionismus Vorschub leisten, also der politischen Einstellung, lasst uns doch gesellschaftliche Probleme einfach lösen, indem wir Technik draufwerfen. Und das hat mir zum Abschluss Jan Penfrath erklärt, der ist bei EDRI, dem Brüsseler Dachverband für die europäischen Aktivistinnen im Digitalbereich.
Das ist natürlich nicht nur eine Gefahr, die jetzt speziell an dieser Corona-Warn-App hängt, sondern das ist eine Falle, in die man als Politiker sehr leicht fallen kann. Denn es wirkt erstmal einfach und logisch zu sagen, oh, wir haben ja jetzt alle tolle Möglichkeiten und gerade wenn man selbst nicht so technikaffin ist, kann man leicht in den Glauben verfallen, dass sich mit Technologie im Prinzip alle großen Dinge lösen lassen, wenn man nur genug Ingenieure und Entwickler in einen Raum sperrt und ihnen eine Aufgabe gibt.
Da muss man also sagen, in der euphorischen Wirkung dieses Projekts irgendwie vorsichtig sein und in Zukunft aufpassen, dass jetzt die Politik nicht bei jedem Problem sagt, hey, lass uns doch einfach mal eine App machen. Zusammenfassend könnte man also sagen, die Euphorie ist verständlich, denn noch nie haben sich so viele Akteure in der Gesellschaft auf ein konkretes Produkt einigen können. Aber trotzdem heißt das nicht, dass es damit jetzt geschafft ist oder dass wir wissen, wie viel die App überhaupt bringt. Also wir müssen da noch weiter drauf gucken.
Unbedingt. Und man darf aber auch nicht vergessen, das war ja eine Debatte, also eine ganz ausführliche Debatte und die war auch gerade für Akteure der Zivilgesellschaft sehr aufwendig. Nun stehen aber schon wieder die nächsten Sachen an, BKA-Gesetz, Vorratsdatenspeicherung und Netzsperren, das steht aktuell auf der netzpolitischen Agenda. Also mal schauen, da kann man schon gleich so ein bisschen überprüfen, ob sich im aktuellen Diskurs was geändert hat. Jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, die ich dir stellen muss, Markus, nämlich wie hältst du es mit der App oder soll man sie installieren? Was würdest du sagen?
Also ich möchte es tatsächlich da hier halten, wie die ganzen Experten, mit denen ich gesprochen habe, weil alle sind sich einig, dass es eine gute Idee ist. Sie sind aber auch darin einig, wenn man sich öffentlich dazu äußert, führt man sozusagen schon eine soziale Art von Druck durch, die es zu vermeiden gilt.